Dieses Buch enthält Geschichten gegen Angst, Geschichten der Zuversicht, dass sich auch schwierigste Situationen gemeinsam bewältigen lassen. Das Buch, von dem hier die Rede ist, heißt Geschichten vom Sterben. Petra Anwar hat es mit der Hilfe des Schriftstellers John von Düffel geschrieben. Petra Anwar ist Ärztin und arbeitet für den Berliner Verein Homecare, der sich um todkranke Patienten in der letzten Lebensphase kümmert. Petra Anwar ist jetzt bei uns im Studio. Guten Tag, Frau Anwar.
Guten Tag.
Sie treffen Menschen, die sterben werden, die den Tod ganz nah vor Augen haben. Das scheint zunächst alles todtraurig. Gibt es da überhaupt etwas, was einen trösten kann, wenn man sterbenskrank ist?
Ich denke schon. Ich glaube, dass das Nähe, Sicherheit, Zärtlichkeit, Dasein für den Patienten, egal von wem jetzt, von den Angehörigen, von den Ärzten, von Krankenschwestern, auch ein großer Trost ist.
Gleich im ersten Kapitel Ihres Buchs erzählen Sie von Maike. Das ist eine ganz nahe, ganz anrührende Begegnung. Maike ist Ihnen besonders nahe gewesen. Deswegen beginnen Sie vielleicht auch das Buch mit Maike. Wer war diese Frau? Wer ist Maike?
Maike war eine Frau, die in meinem Alter war, auch Kinder hatte, eine sehr selbstbewusste Frau war, wusste, was sie wollte. Ich glaube, wir haben sehr viele Parallelen auch gehabt. Ähnlichkeiten in unserem Charakter auch, sodass mir, glaube ich, dieses Schicksal auch besonders nahe ging. Und zudem war sie eine unheimliche Kämpfernatur. Sie hat sich nicht unterkriegen lassen. Immer wieder einen Weg gesucht, mit den Symptomen zurechtzukommen. Ihr ganzen Alltagsrhythmus auf diese veränderte Lebensweise eingestellt, aber ohne, dass sie das quälend fand. Sondern sie hat dann gesagt, das ist jetzt so. Ich muss anders die Nahrung zu mir nehmen. Dann hat sie das gemacht und das war dann für sie ihre eigene Normalität.
Sie haben Maike ein Jahr begleitet in dieser Phase. Aber am Ende hat sie den, man bezeichnet das ja immer als Kampf, dieses Ringen mit dem Tod als Kampf. Am Ende hat sie diesen Kampf verloren. Das macht einen fassungslos, oder?
Es war ein Jahr geschenkter Zeit. Als ich Maike übernommen habe, haben wir alle gedacht, das würden ein paar Wochen sein höchstens. Und eigentlich fand ich auch nicht, dass es ein Kampf war. Kampf hört sich so negativ an. Kampf hört sich nach Gegner an. Für Maike war der Tod nicht ein wirklicher Gegner. Sie wusste, sie wird sterben und hat einfach versucht, noch so viel zu leben wie irgendwie möglich. Aber nicht mit dem Tod als Gegner.
Maike hatte auch eine Familie oder hat eine Familie gehabt. Wie ist das möglich gewesen? Wie konnte die Familie denn damit umgehen?
Das war ein sehr offenes Umgehen mit dem Sterben, mit dem Tod. Natürlich war das für die Angehörigen auch schwierig, wenn man, glaube ich, so als pubertierendes Mädchen seine Mutter verliert, dann ist das schon ein starker Einschnitt auch. Aber Maike und auch ihr Mann, die sind so offen auch mit den Mädels damit umgegangen. Das war immer ein offenes Thema, sie haben viel drüber geredet und haben versucht, wirklich noch ganz viel gemeinsam zu machen.
Der Wunsch, die Wünsche des Patienten, die stehen für sie immer im Mittelpunkt. Und was immer wieder auch bei Maike in den Geschichten auftaucht, der Wunsch, ich möchte, wenn es irgend geht, zu Hause sein, zu Hause bleiben. Ist das etwas, was man so bei allen Patienten beobachten kann, dass sie einfach zu Hause bleiben möchten?
Ich glaube, das geht uns allen so. Weil was ist Krankheit? Was ist, wenn man weiß, man stirbt? Was wünscht man sich? Man wünscht sich Ruhe. Man wünscht sich eine Sicherheit. Man wünscht sich Leute, die man kennt. Das ist doch eine Phase im Leben, wo man nicht gebrauchen kann, dass fremde Orte da sind, fremde Menschen. Das ist ja nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen unsere eigenen Menschen um uns herum dann. Und die meisten Menschen, das gibt ja mittlerweile auch Umfragen, möchten gern zu Hause sterben. Ich denke, weit über 90%. Und im Moment ist es so, dass letzten Endes vielleicht 20% zu Hause sterben. Also wir haben noch ein Stück Arbeit, um das auch umsetzen zu können, denke ich, vor uns.
In dem Buch beschreiben Sie das, dass man da auch viele kreative Möglichkeiten hat, das irgendwie möglich zu machen, auch wenn es auf dem ersten Blick erscheint, nein, das ist aufgrund der medizinischen Versorgung und aufgrund der Situation nicht möglich. Aber oft gibt es dann doch noch einen Weg und Mittel und Möglichkeiten zu finden.
Also die medizinische Notwendigkeit ist eigentlich fast nie da. Das kriegen wir vom medizinischen Aspekt ja als Ärzte immer irgendwie zu Hause hin. Das Problem ist, dass einfach viele Patienten alleinstehend sind und dass natürlich die Versorgung Alleinstehender schwierig ist, wenn man als Alleinlebender zu Hause sterben möchte. Das bedeutet auch, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man vielleicht alleine im Bett stirbt und gerade keiner da ist, kein Arzt, keine Krankenschwester, gar keiner. Und das ist ganz häufig für die Patienten in Ordnung.
Sie sind aber nicht zu Maikes Beerdigung gegangen. Warum nicht?
Weil ich glaube, irgendwann bin ich mit meiner Kraft auch zu Ende oder am Ende. Ich brauche auch den Abschluss. Für mich ist wichtig, dass ich beim Tod dabei bin, um mich verabschieden zu können, aber dann verabschiede ich mich auch. Es gibt ganz viele Angehörige, die gerne weiterhin Kontakt zu mir halten würden, weil man wächst zusammen. Aber das schaffe ich nicht. Das schaffe ich auch aus zeitlichen Gründen nicht, aber auch aus emotionalen Gründen nicht.
Maike, das ist natürlich eine Sterbebegleitung gewesen, die Ihnen sehr nahe gegangen ist, weil Ihnen der Mensch auch ähnliche Biografie sehr nahe war. Es gibt aber auch andere Geschichten in dem Buch. Eine Geschichte, da beschreiben Sie einen Fall von einer grantligen Person, die bis zu ihrem letzten Lebensmoment grantlich geblieben ist. Und es ist sehr schwer, mit solchen Leuten umzugehen, die einem so unfreundlich erscheinen und auch unfreundlich bleiben, wenn sie in der Situation sind. Was macht man denn da mit diesen unfreundlichen Menschen?
Ich schimpfe dann natürlich auf der Fahrt zum nächsten Patienten, genauso wie jeder normale Mensch auch über unmögliche Personen. Ich meine, Krebspatienten, die im Sterben sind, haben sicherlich einen Bonus auch. Aber ich sage auch so manchen Patienten, der seine Angehörigen drangsaliert, dass auch wenn man im Sterben ist, dass es kein Freibrief für schlechtes Benehmen ist.
Am Ende versuchen Sie immer irgendwas zu finden, auch in den Geschichten irgendwie die positive Sache daraus zu ziehen und selbst bei diesem unfreundlichen Menschen zu sagen, aber die Menschen um diesen unfreundlichen Menschen haben trotzdem ganz gut zueinander gefunden und auch zusammengehalten und das ist doch auch eine schöne Erfahrung.
Also gerade bei diesem unfreundlichen Menschen war es wirklich so, dass die Nachbarschaft, die damit konfrontiert war, die wirklich sehr nett war, sehr einfühlsam, immer so an die Grenzen geriet, dass sich die Nachbarschaft da geformt hat. Und sicherlich auch weiter besteht. Das sind so Nebeneffekte, die ja auch was Positives haben.
Sie haben es gerade an der Geschichte um Maike schon erläutert, wie wichtig Reden ist. Reden, 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 mit dem Patienten reden, mit der Familie reden, dem Patienten auch zuzuhören. Es gibt aber auch Menschen, und am Ende des Buchs sprechen Sie sehr persönlich auch vom Sterben Ihres Vaters, die vielleicht gar nicht so viel reden möchten, oder?
Es gibt bei den Patienten verschiedene Menschen wie im wirklichen Leben auch. Ich schaue eigentlich immer, was möchte der Patient hören? Fragt er was? Will er nicht reden? Will er vielleicht einfach nur meine Hand halten? Und ich meine, es gibt ja auch viel Kommunikation ohne Worte. Ein Wissen in den Blicken. Manchmal muss man gar nicht so viel reden. Desto länger ich das mache, desto weniger denke ich, dass man immerzu mit dem Patienten übers Sterben oder über den Tod reden muss. Wenn der Patient signalisiert, ich möchte drüber reden, dann mache ich das gerne. Aber wenn er mir zeigt, ich möchte dann nicht drüber reden, muss ich auch das respektieren und rede dann auch nicht darüber.
Und wenn Sie das Gefühl haben, es könnte vielleicht auch erleichternd sein, für den Patienten darüber zu reden, aber er traut sich nicht. Er muss irgendwie irgendeine Verklemmtheit überwinden, aber wenn er dann spricht, könnte es ihn auch trösten, darüber zu sprechen?
Das spürt man als Mensch. Ich will jetzt gar nicht sagen als Arzt, sondern wenn man sich auf den Patienten einlässt, spürt man das. Ich sitze ja ganz häufig auf der Bettkante, ich suche auch eigentlich immer die Hand oder irgendwie Körperkontakt, damit auch eine Nähe da ist. Und es ist eigentlich selten, dass Patienten, die darüber reden wollen, das dann nicht tun. Manchmal ist es so, dass wenn die Ehefrau dabei ist oder die Kinder, dass sie das dann nicht machen, weil sie ihre Angehörigen schützen. Aber auch das spürt man und dann sage ich einfach der Frau, sie möge mal bitte einen Kaffee für mich kochen, sodass ich die Möglichkeit habe, einfach auch mal zu so einer Zweisamkeit-Situation mit dem Patienten zu haben.
In der Geschichte um Ihren Vater wird auch deutlich, dass man sich manchmal mit einem medizinischen System auseinandersetzen muss, das einem nicht unbedingt hilft, wenn man sich für einen bestimmten Weg entschlossen hat. In dem Fall hatte Ihr Vater Bauchspeicheldrüsenkrebs, also einen sehr aggressiven Krebs. Und es kann einfach auch von dem Patienten oder den Angehörigen die Entscheidung geben, wir therapieren hier nicht weiter. Das ist Quälerei, jetzt eine Chemotherapie oder Ähnliches anzufangen. Sie sind selbst Ärztin, Sie haben sich mit Ihrem Vater auch dafür entschlossen und dann schlug Ihnen auf einmal ein mächtiger Gegenwind entgegen. Wie war das?
Ich glaube, dass wir in Deutschland immer manchmal so ein bisschen auf dem Weg sind, besonders in den Krankenhäusern, eine Therapie um der Therapie willen zu machen. Und wir da so ein bisschen den Patienten als Individuum nicht im Auge haben. Und wenn eine Chemotherapie ein paar Tage Lebensverlängerung bringt, aber die Lebensqualität nicht mehr stimmt, dann stimmt die Therapie nicht.
Bei Ihrem Vater war das ganz krass. Ich meine, Sie sind selbst Ärztin. Sie konnten dem Ihr Fachwissen entgegensetzen. Aber wenn man jetzt keine Ärztin ist und in dieser Extremsituation sich befindet, und der Mediziner will einem die Therapie unbedingt aufdrängen und sagt, sie wollen doch nicht ihren Vater, ihre Mutter umbringen, indem sie das nicht annehmen. Wie soll man dem dann entgehen, auch wenn man überzeugt ist, das ist nicht der richtige Weg?
Ich würde eigentlich jedem raten, einfach nochmal eine Zweitmeinung dann anzuhören bei irgendwelchen anderen ärztlichen Kollegen. Ich glaube, dass das ganz schwer für Angehörige auch ist, zusammen mit dem Patienten sich gegen eine Therapie zu entscheiden. Das heißt ja auch so ein bisschen für die Angehörigen zumindest, ich entscheide mich fürs Sterben. Auch wenn bei der Therapie das Sterben genauso gut kommt. Aber das Gefühl ist schon da. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr empfindlicher Bereich und man braucht eigentlich den Arzt als Vertrauensperson dann. Das ist, glaube ich, in Krankenhäusern eine ganz schwierige Situation.
Sind viele Ärzte da nicht auch überfordert? Ich meine, die sind medizinisch hervorragend ausgebildet, aber psychologisch können sie das gar nicht leisten, denn sie treffen ja laufend Menschen in Extremsituationen und müssen ganz feinfühlig mit ihnen umgehen. Da kann es manchmal richtig sein, denen ganz klar die Wahrheit zu sagen. Manchmal ist es aber vielleicht auch richtig, sich dem ganz vorsichtig zu nähern.
Ja, das, glaube ich, ist ein großes Problem, ich glaube, in allen Ländern. Macht ein Numerus Clausus einen guten Arzt? Ich denke nicht. Ich glaube, als Arzt braucht man mehr als ein 1er Abitur.
Was in Ihrem Buch aber auch klar wird, also Sie beschönigen da gar nichts oder schreiben, dass der Tod und dass das so eine gewinnende Zeit ist und wie toll das alles ist. Sie beschreiben da auch sehr eindrücklich die körperlichen Qualen, die man einhergeht, wenn man einen Darmverschluss hat, wenn man dann sich übergeben muss, was dann passiert. Das ist alles grausam auch.
Aber wenn man neben dem Patienten ist, ist es nicht so grausam. Grausam ist, wenn man außen steht und zuguckt. Wenn man aber da steht als meinetwegen Ehefrau und der Patient erbricht, dann hat man seine Aufmerksamkeit beim Patienten. Das ist doch so ähnlich wie, wenn wir Babys haben. Wenn wir das Baby sauber machen oder das Baby erbricht, haben wir doch keine Ekelgefühle.
Aber es tut einem so leid.
Sicher tut es einem leid, aber nee, ich glaube, dass gerade wenn Patienten zu Hause sind, dass die Innigkeit und das Vertrauen und das sich auffangen lassen so groß sind, dass das keine Gewichtung hat. Es hat eigentlich im reellen Umgang mit Sterbenskranken zu Hause keine Gewichtung.
Sie lernen sterbenskranke Menschen kennen und wissen, das wären Beziehungen, die mit dem Tod enden, den ich in dieser Beziehung zu diesem Patient auch erleben werde. Wie geht man damit um? Ist das eine Professionalität, die man auf Dauer entwickelt, dass man das auch, dann wird das Auto abgeschlossen oder der Medizinkoffer ins Auto gestellt, so jetzt bin ich zu Hause und jetzt ist das alles nicht mehr da oder wie schaffen Sie das?
Nein, so ist es auch nicht. Ich sitze auch abends zu Hause und heule manchmal, weil ich denke, das kann nicht wahr sein, das ist alles ungerecht. Warum ist das so? Manche Patienten gehen einem sehr ans Herz, weil man einfach eine sehr innige Beziehung aufgebaut hat. Es gibt natürlich auch Patienten, die lernt man nicht so gut kennen. Wenn ich einen Patienten eine Woche kenne, dann ist die Beziehung nicht so gefestigt. So ist so, dass sein Tod dann für mich auch einen anderen Stellenwert hat als zum Beispiel jetzt bei Maike.
Das ist alles so ungerecht. Warum ist das so? Das lässt sich nicht beantworten. Mit dieser Frage bleibt man allein und traurig dann da sitzen. Wie geht man damit um?
Manchmal kann man da besser mit umgehen und manchmal weniger gut. Also ich hadere auch manchmal oder denke, fühle mich völlig ausgebrannt. Und dann gibt es aber wieder Situationen, die einem so viel geben auch, bei denen man auch bei den Patienten so viel lernt fürs eigene Leben und so viel Sympathie zurückbekommt, so viel Zuneigung, so viel Vertrauen. Was kann Schöneres geben eigentlich für einen Arzt?
Was lernt man von
Patienten? Man lernt zum Beispiel, dass man manche Sachen oder sich selbst in gewissen Dingen sich nicht so ernst nehmen sollte. Man lernt, dass man sich nicht so viel über Nebensächlichkeiten aufregen sollte. Und man lernt, wie wichtig Freundschaften sind, wie wichtig Beziehungen sind, dass das eigentlich das Wichtigste in unserem Leben ist.
Das, was einen dann tröstet und was einem hilft in solchen Situationen.
Ja.
Haben Sie selbst Angst vor dem Tod? Ist zu viel gesagt, wir wissen alle nicht, was der Tod ist, aber vor dem Sterben?
Ja, das ist nicht so, dass wenn man Palliativmedizinerin ist und jeden Tag mit dem Sterben zu tun hat, dass man dann keine Angst vor dem eigenen Tod hat. Oder vom Tod haben wir ja nicht Angst, eher vor dem Weg dahin. Ich weiß ja dann auch nicht, welche Ärzte mir zur Seite stehen. Gibt es dann überhaupt noch Palliativmediziner?
Warum sind Sie da skeptisch?
Naja, ich habe ja für meinen Vater hier in Westfalen jemanden gesucht und keinen gefunden. Wir haben keine wirklich flächendeckende Versorgung. Der Beruf ist unattraktiv für viele, trauen sich überhaupt nicht an dieses Eisen heran.
Ihr Buch Geschichten vom Sterben ist ein Appell, die Palliativmedizin flächendeckend auszubauen. Auch ein Appell, das zu tun. Aber es ist ein sehr eindrücklich, sehr berührendes Buch. Sie haben das Buch mit dem Schriftsteller John von Düffel geschrieben. Wie war das? Was hat er gemacht? Wie haben Sie da zusammengearbeitet?
Also dieses Buch ist ja auf wirklich ganz obskuren Wegen entstanden. Als ich mich dann dazu durchgerungen hatte, Frau Rotter vom Piper Verlag ein Ja zu geben, sagte Frau Rotter dann, sie brauchen natürlich einen Co-Autor, weil sie sind ja keine Autorin, sondern Ärztin. Und ich dachte ja, wie soll das mit dem Co-Autor gehen? Jetzt setzt sie mir da irgendeinen Mann an der Seite. Und dann habe ich das bei uns im Haus erzählt, in Berlin. Zwei Etagen über mir wohnt Matthias Neukirch, das ist ein Schauspieler am Deutschen Theater. Der sagte wiederum, ach, ich kenne einen Dramaturgen, der auch Autor ist, der sich gerade mit dem Thema einfach auseinandersetzt, der hätte bestimmt Lust, das mit dir zu machen. Und ich denke, ja, wenn Matthias ihn kennt, dann muss das ein netter Mann sein. Dann klappt das ja vielleicht auch. Ja, dann habe ich mich mit John von Düffel getroffen. Es war ein netter Mann. Wir waren, fand ich, gleich auf einer Wellenlänge. Wir haben ganz gut zusammengearbeitet, es hat Spaß gemacht, es hat auch Tränen gegeben, nicht weil es irgendwelche Unstimmigkeiten gab, sondern weil das auch manchmal einfach traurig in dem Buch ist. Aber es war insgesamt ein ganz schönes Projekt, was wir beide gemacht haben und ich bin eigentlich fast traurig, dass wir das Buch fertig haben.
Und das Buch ist so auch ein literarisch kostbares Buch geworden, das muss man sagen. Auch stilistisch ist das wunderbar geschrieben, Petra Anwar mit John von Düffel.
Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen, Petra Anwar, für dieses Buch Geschichten vom Sterben, so heißt das Buch, das sie, wie gesagt, mit der Hilfe des Autors John von Düffel geschrieben hat. Das Buch ist im Piper Verlag erschienen. Es hat 250 Seiten und kostet 19,99 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Ganz gerne, danke auch.